Hallo zum Podcast Versicherung 360. Das ist der Podcast der Versicherungsforen Leipzig. Mein Name ist Nadine Marquardt und wir reden in dieser Folge über ein Thema, über das wir in den vergangenen Jahren schon immer mehr gehört und auch viel geredet haben. Wir reden über Kundenorientierung. Und darüber spreche ich in dieser Folge mit Professor Andreas Schöler. Er ist Professor für Dienstleistungsmanagement und Konsumentenpsychologie am Sustainable Innovation Lab der University of Sustainability in Wien. Und die zweite in der Runde ist meine Kollegin Tanja Urban. Sie ist Projektreferentin im Bereich Kundenmanagement bei den Versicherungsforen Leipzig. Und damit sage ich erstmal hallo Tanja, hallo Andreas. Schön, dass ihr da seid.
Hallo, grüß dich.
Ihr beide kennt euch ja schon durchaus eine Weile. Ihr habt euch, glaube ich, zuletzt in Person gesehen im Juni beim Messekongress Kundenmanagement in Versicherung, den ihr ja beide fachlich auch begleitet. Ihr versteht euch gut, glaube ich, zu wissen, und ihr seid aber doch aus bisschen zwei verschiedenen Generationen, wenn man das Alter sich ein bisschen anguckt. Und da habe ich mich schon gefragt, wir reden ja über Kundenorientierung und wie Leute so Kundenerlebnisse haben, wenn ihr ein Problem habt oder eine Rückfrage, zum Beispiel bei eurer Versicherung, wie klärt ihr das denn am liebsten? Greift ihr noch zum Telefon oder schreibt ihr doch lieber eine Mail? Andreas, bist du da der klassisch deiner Altersgruppe entsprechend?
Das weiß ich jetzt gar nicht, ob ich jetzt klassisch für meine Altersgruppe bin. Ich glaube, in meiner Altersgruppe gibt es ganz unterschiedliche Typen. Ich bin auf jeden Fall einer von denen, die erstmal, wenn sie ein Problem haben, ich fange erstmal an zu googeln und gucke erstmal und dann breche ich irgendwann ab und greife tatsächlich zum Telefonhörer, weil ich keine Lust habe auf irgendwelche E-Mail-Ketten. Auch gelegentlich sicherlich schon mal den Chat oder so ausprobiert, aber noch keine so großartigen Erfahrungen damit gemacht. Das heißt, ich rufe an.
Andreas ruft an, Tanja, und du? E-Mail schreiben?
Ja, ich würde sagen, es kommt immer so ein bisschen darauf an, was mein Anliegen ist. Wenn es jetzt nur meine Adressänderung ist, dann bin ich doch lieber der Typ, ich schreibe mal kurz eine E-Mail, und das mache ich natürlich gerne abends. Dann, wenn natürlich der Telefonservice auch nicht mehr so gegeben ist oder ich das Gefühl habe, ich müsste lange warten, dann habe ich das Problem erstmal erledigt und abgeladen. Aber ich muss sagen, ich habe die Erfahrung gemacht, dass es sich manchmal doch anbietet, auch mal am Telefon ein Problem zu lösen, weil es dann doch etwas schneller geht in der Kommunikation. Aber würde tatsächlich immer lieber erstmal den schriftlichen Weg bevorzugen.
Das ist ja genau das Thema schon, was wir heute haben. Also Kundenorientierung, Service von Versicherungen, ne? Da gibt es verschiedene Kanäle. Und die Frage ist ja, die man sich ganz am Anfang stellen muss oder die wir hier auch stellen wollen, um die Leute ein bisschen abzuholen. Die Frage, wie kundenorientiert ist denn die Branche wirklich und an wie weit ist sie vielleicht? Und wie hat sich das Thema so in den vergangenen Jahren entwickelt? Andreas, du kannst uns da, glaube ich, einen ganz guten Überblick geben.
Ich glaube, also insgesamt, ich scheue mich wirklich immer vor pauschalen Bewertungen, wie die Branche dasteht, weil ich glaube, und Tanja, da hast du nachher, glaube ich, auch nochmal einen Blick aus den Studien, die ihr durchgeführt habt, dass es ganz unterschiedliche Stände gibt. Ne? Also es gibt ganz unterschiedliche Organisationen, und die Organisationen haben auch im Thema Kundenorientierung, Customer Experience, Kundenzentrierung, wie man es eben auch nennt und was man darunter auch dann konkret versteht und begreift, ganz unterschiedliche Ausgangspunkte. Grundsätzlich sehe ich, oder habe ich in den letzten Jahren eine natürlich, wie viele auch, eine zunehmende Auseinandersetzung damit erlebt, gute Kundenerlebnisse auf die Straße zu bringen, sich mit den Methoden auseinanderzusetzen, das Fachwissen, die Kompetenzen in die Organisation zu bringen, sich dazu mit zu beschäftigen, wer macht eigentlich im Thema Customer Experience bei uns was, also wer hat eigentlich welche Rolle, und auch natürlich verstärkt zu versuchen, Zahlen, Daten, Fakten hinter diese Entwicklungsthemen zu stellen, das heißt, erstmal auch zu analysieren, wo wollen wir denn gut hin im Thema Customer Experience? Also wo sind eigentlich die wesentlichen, ja auch Zufriedenheitstreiber, Bindungstreiber? Wo möchten wir uns konkret verbessern? Und wenn wir dann was getan haben, wie gut hat es denn funktioniert? Also ist es wirksam, was wir da tun? Und da erlebe ich die Organisationen, um jetzt nochmal zurückzukommen, teilweise auf ganz unterschiedlichen Ebenen und in ganz unterschiedlichen Entwicklungsphasen, ja.
Dem kann ich eigentlich nur zustimmen. Natürlich ist es in der Versicherungswelt so, dass das Thema ja schon jetzt seit mehreren Jahren auf der Agenda steht. Das Problem sind dann natürlich eher die Herausforderungen, die die Branche hat. Andere Prioritäten, andere Projekte, die dann manchmal irgendwie wichtiger scheinen, wo das Thema Kundenorientierung eigentlich ganz oben auf der Agenda stehen sollte. Ich habe mal geguckt, wir haben zusammen mit MSG tatsächlich eine Customer Experience Management Studie veröffentlicht, wo es genau darum ging und wo wir uns methodisch zum einen natürlich die Kundenperspektive angeschaut haben. Das heißt also, wie schätzen Kunden die Versicherungsbranche ein? Aber auf der anderen Seite natürlich auch den Blick aus der Branche selbst. Wir haben mit Experten und Expertinnen gesprochen, um so einfach diesen Blick aus zwei Perspektiven bringen zu können. Und anstatt quasi mal auf die Einschätzung zu gucken, wie kundenorientiert steht man da, habe ich mal ein paar Zahlen mitgebracht. Und zwar haben über die Hälfte der Experten und Expertinnen angegeben, dass Kundenzentrierung das entscheidende Differenzierungsmerkmal im Wettbewerb ist. Also über die Hälfte, das heißt für mich natürlich, über die Hälfte hat der Aussage auch nicht zugestimmt. Da ist also, Andreas lacht, natürlich noch Luft nach oben. Und wenn wir uns dann nochmal auch den Blick auf die Mitarbeitenden angucken, denn Kundenorientierung wird nun mal nicht alleine gemacht, sondern da wirst du mir sicherlich auch zustimmen, Andreas, das ist ein Organisationsthema, um alle Mitarbeitenden am Ende des Tages da auch mitzunehmen. Und da haben wir tatsächlich, habe ich zwei Ergebnisse mal mitgebracht, denn über die Hälfte der befragten Unternehmen haben angegeben, dass Kundenzentrierung das entscheidende Differenzierungsmerkmal im Wettbewerb ist. Was heißt das für mich? Natürlich, die Hälfte der befragten Unternehmen haben dieser Aussage nicht zugestimmt, ist also noch Luft nach oben. Und wenn wir uns dann nochmal das Thema Organisation angucken, auch das ist ein ganz, ganz entscheidendes Merkmal, natürlich ein entscheidender Erfolgsfaktor, dass auch wirklich die Mitarbeitenden wissen, wer denn überhaupt unsere Kunden sind, wer die Kunden der Versicherung sind. Denn nur wenn ich das weiß, weiß ich natürlich auch, was mein Mehrwert ist und was mein Ziel ist in meiner täglichen Arbeit. Wir sehen also, es ist noch ein wenig Luft nach oben, aber der Wille ist da. Wir sehen den Trend Richtung mehr Kundenorientierung. Und Andreas, ich kann jetzt komplett zustimmen. Da gibt es sicherlich Vorreiter, da gibt es auch Nachzügler und da gibt es natürlich auch die Player im Mittelfeld, die sich dem Thema mit dem, was sie an Budget und Ressourcen zur Verfügung haben, dem Thema widmen.
Und ich finde es so spannend, dass du aus dieser Vielzahl der Ergebnisse, die in dieser Studie drin stecken, auch die Mitarbeitenden mit rausgezogen hast. Weil du hast gesagt, die müssen wissen, wer sind eigentlich unsere Kunden? Und wie unterscheiden die sich? Und was haben die für Bedürfnisse? Was ist denen wichtig? Was sind deren kaufentscheidende Kriterien? Was sind deren Bindungskriterien? Was sind deren Erwartungen, wenn sie an die Zusammenarbeit und an die Geschäftsbeziehungen mit ihrem Versicherungsunternehmen denken? Und das ist halt gerade, glaube ich, so wahnsinnig spannend auch zu sehen, wenn wir nämlich jetzt tatsächlich über Kundinnen und Kunden sprechen, wie sich deren Erwartungen auch in welcher Geschwindigkeit weiterentwickelt. Und was früher eben der Fall war, dass wir davon ausgegangen sind, dass die Erwartungshaltung und die Bedürfnisse relativ konstant waren. Und ich habe vielleicht auch als Kundin oder Kunde die verschiedene Versicherungsunternehmen miteinander verglichen. Aber dem ist halt nicht mehr so, sondern ich vergleiche jetzt mein Versicherungsunternehmen vielleicht mit dem, damit, was ich bei Amazon erlebe oder das, was ich bei Singapore Airlines erlebt habe oder das, was ich bei Netflix erlebe irgendwie. Also so eine ganze Erwartungswelt, die da auch Branchengrenzen verschwimmen lässt. Und ich glaube, das ist auch eine große Herausforderung für viele Organisationen, zu greifen, wie sich die Erwartungshaltungen von meinen Kundinnen und Kunden einfach verändern und da mitzugehen.
Und gerade in der Versicherungswelt, wir kennen das alle, die gesamte Wertschöpfungskette muss da mitgenommen werden. Und die Unternehmen sind da jetzt auch nicht gerade klein. Das heißt also, am Ende des Tages ist es ja auch ein Punkt, wo ich auch Ressourcen reinstecken muss, damit wirklich jeder von diesen Veränderungen auch erfährt, um sie dann tatsächlich auch umsetzen zu können.
Ja, und dann sind wir eben genau bei dem Punkt, dass es eben auch nicht nur um den einzelnen Mitarbeitenden geht, sondern die Frage, die ich da immer ganz wichtig finde, ist, wie gut ausgeprägt ist das gemeinsam getragene Verständnis von dem, was unseren Kundinnen und Kunden wichtig ist und wo wir überzeugen wollen, wo wir ansetzen wollen? Wie ist denn eigentlich der rote Faden? Und das kommt dann nochmal zurück jetzt vielleicht auf das erste Ergebnis, was du angesprochen hast. Wie ist denn eigentlich der rote Faden auch von der Unternehmensstrategie, die ich habe, hin zum Customer Experience Management? Also welche Legitimation findet auch das, was wir in puncto Kundenorientierung und Customer Experience tun, in der strategischen Grundausrichtung des Unternehmens?
Strategie ist ein gutes Stichwort, denn unsere Studienergebnisse haben gezeigt, dass fast 2/3 der Unternehmen keine definierte CX-Strategie haben. Und Ja, ich glaube, das ist schon eines der größeren Probleme, wenn man gar nicht das Ziel kennt, wo man hin möchte, mit welcher Mission man da an den Tag startet, dann ist es natürlich hinten raus schwierig, Feedback einzuholen, Maßnahmen gezielt umzusetzen.
Völlig richtig. Und der Mehrwert von der Strategie ist ja, dass sie Verhalten, Entscheidungen von Führungskräften koordiniert, also ein Stück weit uns Leitplanken gibt, in denen wir uns entwickeln als Organisation, auch im täglichen Doing, bei der Vielzahl der kleinen Entscheidungsmomente, die Führungskräfte eben auch so haben. Und wenn wir dann aber, wenn uns dieser Rahmen mit Blick auf das, was wir in puncto Kundenzentrierung, Customer Experience, wenn uns das fehlt, diese grundlegende Orientierung, dann ist natürlich die Frage, wie gut können wir eigentlich Kurs halten? Also wo steuern wir eigentlich hin? Und deswegen ist das ein sehr spannendes, ich finde das ein ultra spannendes Ergebnis aus der Studie, weil das auch nochmal eigentlich ein Defizit möglicherweise unterstreicht in der einen Organisation, nämlich dass eben Customer Experience noch nicht auf der strategischen Ebene so angekommen ist, wie wir es uns vielleicht wünschen würden. Und lässt auch den Rückschluss zu, auch finde ich einen spannenden Diskussionspunkt, dass es sehr stark aus dem operativen Tun getrieben ist, nämlich tatsächlich aus der Überzeugung heraus auch an den verschiedenen Kontaktpunkten etwas zu verbessern und weiterzuentwickeln. Du hattest vorhin das Thema Doing auch angesprochen. Ja, aber es braucht eben die Verankerung, dass wir nicht auseinanderlaufen vielleicht, auch gerade in so einem großen Unternehmen.
Das ist ein richtiger Punkt. Es gibt aber natürlich auch Hoffnung, denn wir sehen auch schon, dass einzelne Vorstandspositionen sich wirklich gezielt mit dem Thema Kunde beschäftigen. Also da wird auch was getan, damit quasi jemand den Hut für dieses Thema aufhat und auch die Verantwortung übernimmt. Denn das ist oft viel und oft eben auch eine Herausforderung, wenn eben niemand die Verantwortung für dieses Thema trägt und das alle nur so nebenher machen, sage ich mal, dann ist es natürlich schwierig, da ja vom großen Ganzen nach vorne zu blicken und entsprechende Maßnahmen umzusetzen.
Ja, also ich glaube, diese Gesamtverantwortlichkeit und ich finde, da hast du jetzt das Themenfeld Rollenklarheit eigentlich auch angesprochen. Also wer ist verantwortlich, wer ist zuständig für Fragestellungen rund ums Customer Experience Management beispielsweise. Und auch hier gibt es vielleicht auch die Notwendigkeit, in der einen oder anderen Organisation zu diskutieren, was wird zentral verankert, also wo verankern wir vielleicht auch die methodischen Kompetenzen, Grundsätze, was verstehen wir überhaupt unter diesem Thema? Ja, und was ist dann aber auch in der Dezentralität, also in den verschiedenen Führungsaufgaben, an den verschiedenen Kontaktpunkten, was ist denn da dann eigentlich die jeweilige Verantwortlichkeit, Kundenerlebnisse weiterzuentwickeln? Und wie spielt das zusammen?
Jetzt steigt ihr schon ganz schön tief rein fast ins Thema. Jetzt sind wir schon bei den Strategien angekommen. Ich nehme mal mit von der Einleitung. Also ihr habt gesagt, die Versicherungen sind ganz unterschiedlich aufgestellt, was das Thema Kundenorientierung angeht. Ist jetzt auch kein verwunderliches Ergebnis. Ne? Die Branche ist ja auch sehr divers. Es gibt größere, es gibt kleinere Player. Ihr sagt, man muss das Thema strategisch aufhängen, aber im Prinzip wird es getrieben auch durch die Erwartung der Kundinnen und Kunden, die eben woanders andere Erlebnisse vielleicht machen, die sie dann natürlich übertragen und auch erwarten von Versicherern. Soweit so gut. Das kennt man, glaube ich, auch. Die Sachen sind jetzt nicht neu. Ist natürlich ein Feld, muss man auch sagen, von vielen. Das betrifft natürlich auch das Thema Digitalisierung, Fachkräftemangel. Das spielt da alles auch mit rein, warum da vielleicht manche Sachen nicht so gut funktionieren, wie sie vielleicht in anderen Branchen mitunter schon funktionieren. Aber ich würde doch auch mal auf die operative Ebene schon mal kommen wollen. Und zwar, also Kundenorientierung oder der Kunde, die Kundin steht ja schon bei Versicherung im Mittelpunkt. Und ich würde sagen, das haben die Leute auf dem Schirm. Trotzdem bleibt ja die Frage, wie etabliere ich, das habt ihr ja gerade auch schon diskutiert, das von der Management-Ebene bis ganz unten in meinem Unternehmen. Und ein Ansatz, den es gibt, der auch gefahren wird, ist eine Position zu schaffen, den Customer Experience Manager. Alles auf Englisch natürlich heutzutage. Also eine Person, die schaut, dass an den einzelnen Touchpoints die Kundenzufriedenheit optimiert wird. Wie seht ihr das denn? Braucht es diese Rolle? Glaubt ihr, das ist vernünftig? Oder seht ihr auch andere wirkungsvolle Ansätze, Andreas?
Das ist eine Frage jetzt auch natürlich des Organisationsdesigns. Also wir sind wirklich genau bei dem Punkt der Rollenklärung, der Verantwortlichkeit. Und es ist, glaube ich, kein... Es gibt unterschiedliche Ansätze. Also eine Möglichkeit ist tatsächlich zu zentralisieren und eine Funktion zu schaffen, die in der Gesamtverantwortlichkeit, wenn das passt, auch zur grundsätzlichen Steuerungs- und organisatorischen Logik des Unternehmens und die dann wirklich schaut und die Verantwortlichkeit auch hat, dass das Kundenerleben an den verschiedenen Kontaktpunkten weiterentwickelt wird, aber nicht nur an den einzelnen Kundenkontaktpunkten, sondern auch quer, also auch zwischen den verschiedenen Kontaktpunkten, das heißt über die gesamten Erlebnisketten hinweg. Das ist eine Möglichkeit, wo wir natürlich eine Funktion hätten oder haben dann in manchen Organisationen, die sehr stark steuernd auch eingreift. Eine andere Möglichkeit, eine zentrale Funktion auszugestalten, ist eine sehr befähigende Rolle mitzuentwickeln, die eben die Verantwortlichen an diesen verschiedenen Kontaktpunkten befähigt, gemeinsam auch mitarbeitet, Methoden bereitstellt und dafür Sorge trägt, dass sich durch die Gesamtorganisation eigentlich in allen Köpfen die Verantwortlichkeit für die Weiterentwicklung von Kundenerlebnissen auch festsetzt. Und ich tendiere manchmal, auch wenn das jetzt ein pauschaler Blick ist, aber wenn ich so zurückblicke an Qualitätsmanagement Einheiten oder Organisationen, die hatten ich nehme das jetzt auch weg von Versicherungen, sondern es ist branchenübergreifend, die hatten in manchen Organisationen dann manchmal so ein Schicksal, dass das Thema Qualität dieser Rolle, dieser einen Funktion eigentlich übergestülpt wurde. Und es gab dann fast manchmal so Tendenzen zu sagen, ja, Qualität ist ja eigentlich von dieser Qualitätsmanagementabteilung das Thema, aber nicht von uns allen irgendwie. Und das ist natürlich das passt irgendwie zum Thema Customer Experience gar nicht, weil es braucht eben diesen roten Faden und es braucht dieses Verständnis, Tanja, was du gesagt hast, bei allen Mitarbeitenden, sonst wird es nicht funktionieren, weil wir müssen ja quer auch zu unseren vielleicht funktionalen Prozessen denken, wenn wir Kundenerlebnisse weiterentwickeln wollen.
Ja, Verantwortung ist tatsächlich das eine, aber du hast es ja auch schon angesprochen. Diese Person muss auch befähigt sein, dann tatsächlich auch Dinge anzustoßen, umzusetzen und natürlich auch, ja, zu controllen. Weil nur weil ich die Verantwortung für das Thema habe, heißt das noch nicht, dass ich daraus dann auch Konsequenzen ableiten kann, wenn Dinge eben nicht gemacht werden von anderen Personen, von anderen Abteilungen. Denn am Ende ist es natürlich ein Querschnittsthema, was viele Abteilungen betrifft. Wir haben auch mal in unserer Studie abgefragt, wer denn eigentlich im Haus so verantwortlich ist für die ganzen CX-Maßnahmen. Und da war es tatsächlich so, dass ein Drittel gesagt hat, dass es entweder eine CX-Rolle dafür gibt, genau diese einzelne Position, die dann das Hütchen aufhat und die das Thema eben vorantreiben soll. Und dann haben wir auch noch mal gefragt, wo das denn tatsächlich verankert ist. Für ein Drittel der Befragten war es im Marketing verankert. Ein Drittel der Befragten haben da auch gar keine spezielle Verantwortung. Das wird quasi in verschiedenen Abteilungen gemacht. Und ja, was wir tatsächlich im Markt jetzt sehen können, ist, dass es vom Marketing hin zu den Operations wandert. Einfach aus dem Grund, dass es natürlich naheliegend ist, dort, wo auch viel mit Kundenkontakt zu tun ist und das Feedback ja tagtäglich eingeht, dass man dann auch dort wirklich die Hebel hat, um Maßnahmen abzuleiten und tatsächlich Projekte auch umzusetzen, dass das viel näher und viel stärker zusammenwächst.
Ja, und das macht ja vor dem Hintergrund der Komplexität, auch das hast du vorhin gesagt, Tanja, in den verschiedenen Versicherungsorganisationen total viel Sinn, dass nicht in einer super Organisation, sei es jetzt im Marketing oder sei es sonst wo irgendwie zu verankern, sondern es muss eigentlich, um diese Komplexität aufzufangen, wirklich ein Thema sein, was sich durch alle Organisationseinheiten zieht. Aber ich finde es ganz spannend, weil in unserer Diskussion jetzt gerade kommen wir wirklich genau zu den verschiedenen Feldern, mit denen man sich beschäftigt, wenn man auf das Organisationsdesign guckt. Das ist die Rolle, das ist die strukturelle Verankerung, das ist die Fragestellung, wie wird gesteuert? Du hattest es gerade angesprochen, wie sieht's Controlling aus? Welche Rechte habe ich vielleicht auch zu dem Thema Customer Experience? Es ist das Thema aber auch, wie kommunizieren wir zu dem Thema an Schnittstellen oder über Schnittstellen hinweg. Ich habe Organisationen kennengelernt, die auch beispielsweise gerade in größeren Unternehmen so Customer Experience Netzwerke auch aufgezogen haben, wo sich die Menschen, die dann dezentral arbeiten an dem Thema, auch vernetzen zu Methoden, zu einem Erfahrungsaustausch. Es hat aber auch was damit zu tun, vielleicht wie sehen unsere CX-Prozesse insgesamt aus oder auch unsere Projektprozesse bis hin zur Technik. Technik. Also Technik bis hin zu IT. Welche Systeme, welche IT-Ressourcen können wir in Anspruch nehmen? Und wenn wir dann dezentral zum Thema CX arbeiten, wie allokieren wir? Welche Mechanismen haben wir, um die dann doch häufig ja knappen IT-Ressourcen wirklich wirksam auf die verschiedenen CX-Projekte und Maßnahmen zu legen? Und das ist natürlich auch eine Herausforderung.
Definitiv, gerade die doch sehr knappen IT-Ressourcen und dann natürlich auch die Intention vom Management zu bekommen, dann tatsächlich auch die Dinge ja vielleicht in eine Fastlane vorne wegzuschieben, um auch wirklich tatsächlich in dem Jahr, wo das Feedback vielleicht auch eingeht, dann auch die Dinge umzusetzen.
So, und jetzt würde ich euch gerne noch eine Ebene weiter mit runternehmen, denn das ist ja so ein Thema Kundenerlebnisse, Customer Experience, wo man auf sehr hoher Flughöhe diskutieren kann und reden kann, finde ich auch richtig und wichtig. Aber ganz oft kommt die Frage, die ich mir dann auch stelle, okay, aber wie macht man das denn jetzt in der Praxis? Wie setzt man da wirklich an? Und da kann man, glaube ich, schon sagen, Kundenorientierung, ja, das kann man lernen, beziehungsweise da kann man auch immer noch besser werden und das immer noch mehr in den Arbeitsalltag integrieren. Und ihr beiden habt euch das Thema auch geschnappt und habt dafür eine Lernreise ins Leben gerufen, die Lernreise Kundenorientierung, passender Name natürlich zum Thema. Und Andreas, du hast das Ganze wissenschaftlich analysiert und begleitet, was ja auch ganz wichtig ist, damit wir hier auch ein paar konkrete Ergebnisse haben. Wir reden ja hier schon über Studienergebnisse, dass man mal Zahlen hat, Fakten und nicht immer alles auf so Bauchgefühlen nur beruht. Und Andreas, du arbeitest ja an der Hochschule, du bist Professor, du vermittelst jeden Tag Wissen und hast da, sag ich mal, auch bei deinen Studierenden wahrscheinlich ein breites Publikum. Und so wird es ja bei dieser Lernreise auch gewesen sein. Welchen didaktischen Ansatz habt ihr denn mit dieser Lernreise verfolgt?
Also die Lernreise, wir haben die ja zwischenzeitlich zweimal durchgeführt oder in zwei, das klingt jetzt ein bisschen universitär, in zwei Kohorten. Wir hatten zwei Durchläufe und wir haben wirklich sehr schöne und sehr positive Rückmeldungen, aber auch messbare Ergebnisse in beiden Durchläufen eigentlich erzielt. Und die Lernreise ist ein Format, wo die Teilnehmenden Instrumente, Tools, Werkzeuge mitnehmen konnten, die sie nicht nur theoretisch auf irgendwelchen PowerPoint-Folien vorgestellt bekommen haben, sondern die sie dann gemeinsam auch diskutiert haben, aber vor allem auch in ihrem Arbeitskontext ausprobiert haben. Wie funktionieren die? Die haben sie also direkt angewendet und sich dann auch zu diesen Erfahrungen wieder ausgetauscht. Und damit ist es eine Methode, wir können sagen, das ist Erfahrungslernen. Also wir können es nicht nur sagen, sondern es ist Erfahrungslernen, es ist ein Lernen am Arbeitsplatz, es ist Workplace Learning. Das heißt, und damit deutlich wirksamer in der Regel als klassisches Lernen, wie wir es vielleicht noch aus der Schule oder vielleicht auch der ein oder andere aus der Uni noch kennt. Und das Spannende ist, es hat gleichzeitig so einen Schub auch für eine Lernmotivation, weil wenn wir uns angucken, wie funktioniert motivierendes Lernen, dann sind das solche Dinge wie, das muss relevant für mich sein. Und das war relevant für die Leute, weil die haben sich mit dem Thema Kundenorientierung, Customer Experience auch in ihrem Job beschäftigt. Ich brauche einen gewissen Grad an Autonomie. Und das war dieser zwar gegeben, weil es waren verschiedene Werkzeuge und Instrumente, aus denen sie auswählen konnten. Also es war kein Pflichtprogramm, sondern es war immer wie ein Buffet und ich konnte rauswählen, was passt zu mir und meinem Unternehmen. Das Thema ist Kompetenzerleben, was ganz wichtig ist für Lernmotivation. Und dieses Kompetenzerleben war unmittelbar spürbar, weil ich es ausprobiert habe und ich konnte direkt bei mir selber spüren, wie diese Methoden funktioniert. Und soziale Eingebundenheit ist so ein vierter Motivationsfaktor. Ja, wir hatten zwei tolle Gruppen, die untereinander diskutiert haben und sozial miteinander in der Interaktion waren. Und wir haben das gesehen, wir haben das gemessen, um nochmal auf den Ursprung deiner Frage zurückzukommen. Wir haben eine Vorher-Nachher-Messung gehabt, wo wir so Fragen drin hatten, wie ich blätter gerade mal nach und lese mal ab. Ich kenne sehr gute Methoden, um gemeinsam mit meinem Team an konkreten Ideen zur Kundenorientierung zu arbeiten oder auch ich kenne sehr gute Methoden, um an Schnittstellen konkrete Ideen zur Verbesserung der Kundenorientierung zu initiieren. Und da haben wir deutliche deutlich über die Welle, wenn wir das vorher und nachher gemessen haben, in beiden Durchläufen deutliche Steigerungen bei den Teilnehmenden sehen können. Und das hat uns, Tanja, wenn ich so zurückdenke, echt gefreut, ne? Also ich weiß nicht, wie du es wahrgenommen hast.
Auf jeden Fall. Also diese Lernreise geht eben auch 7 Wochen lang. Und wir haben dann in jeder Woche den Teilnehmenden, so wie Andreas das schon gesagt hat, 3 Aufgaben zur Verfügung gestellt. Das heißt also, das, was du auch schon gerade gesagt hast, man konnte sich das quasi auswählen, was man da so neben möchte und welche Aufgabe auch zu dem täglichen Job passt, das muss man ja auch dazu sagen. Und ja, wir haben uns dann immer einmal in der Woche an einem Freitag zu einem Weekly getroffen. Das heißt also, da hat man natürlich auch so eine soziale Verpflichtung, wenn man darüber berichten soll, was man in der Woche an Aufgaben gemacht hat. Dann haben wir uns da quasi immer noch dazu ausgetauscht. Es gab immer noch einen kurzen Impuls am Anfang. Also auch da nochmal mit einem kurzen Kundenimpuls. Welche Trends gibt es so? Auf welche Generation oder Zielgruppen sollte ich eingehen? Was sind so deren Besonderheiten? Also ja, sehr interaktiv und am Ende des Tages ist es natürlich auch schön für die Teilnehmenden zu sehen, dass das, was ich gemacht habe, auch was gebracht hat. Denn das ist ja auch am Ende eine Selbsteinschätzung und ich glaube, es ist mal besser, als eine Schulnote zu bekommen.
Ja, Schulnoten haben wir auch nicht vergeben. Aber ich hab noch mal auch in Vorbereitung hier auf unser Gespräch noch mal nachgeguckt, weil wir haben, ich glaube, es sind weit über 20 verschiedene Instrumente ja gewesen. Und ich habe noch mal geguckt, welche, weil wir nicht nur diese Vorher-Nachher-Messung ja gemacht hatten, sondern wir haben auch die einzelnen Instrumente ja bewerten lassen. Ich habe noch mal geguckt, was so zwei angebotene Methoden waren, die besonders gut abgeschnitten hatten. Das war einmal eine Beschwerdereise. Da haben dann die Teilnehmenden bei sich in der Organisation das eigentlich eine Kundenreise entwickelt. Was sollen unsere Kundinnen und Kunden eigentlich erleben, wenn sie sich bei uns beschweren? Und das andere war eine Diskussion, die angestoßen wurde über eine Methode, wie ticken unsere jungen Kundinnen und Kunden? Also tatsächlich auch so ein Perspektivwechsel, der angeschoben wurde, gerade auch, um vielleicht auch so die Generationenbrillen mal auszutauschen. Und drittes war noch das Service-Highlight, ja, wo ich das Team in eine Reflexion bringe, meine Mitarbeitenden in eine Reflexion bringe. Was haben Sie selbst als Kundin oder Kunde für ein tolles Service-Erlebnis in den letzten 12 Monaten erlebt? Und daraus übertrage ich dann, was ich möglicherweise auch für unser kundenorientiertes Tun und Wirken übertragen oder ableiten kann.
Das ist ja auch immer genau das, was wir sagen, dass wir natürlich auch aus anderen Branchen lernen, dass manche Branchen schon viel kundenorientierter sind. Und genau mit so einer Aufgabe zum Beispiel reflektiert man das ja nochmal selber und kann dann auch für das eigene Unternehmen ja gewisse Implikationen ableiten.
Wenn man euch so zuhört und hört, wie das abgelaufen ist, dann habe ich mir gerade so nebenbei gedacht, es klingt ja total toll und eigentlich auch total logisch, warum man sowas nicht viel öfter macht. Also der Klassiker sind ja Ein-Tages-Workshops, 2-Tages-Workshops, ne, wo man auch ganz oft viel mitnimmt, aber dann vielleicht selber im Alltag überfordert ist oder das dann schnell doch dann liegen lässt. Und dieses kontinuierliche Konzept, man trifft sich, wie Tanja auch gesagt hat, man hat auch ein bisschen Verpflichtung, was zu machen, weil sonst hat man freitags nichts zu erzählen und kann das austesten, kann sich austauschen. Er klingt wirklich nach einem spannenden Format, wo man sich wirklich denkt, ja, warum machen wir das eigentlich nicht die ganze Zeit so?
Ja, das auf jeden Fall völlig richtig. Und ich denke, dass ein Grund ist einfach, dass klassische Schulungen, Seminare häufig aber auch einfach so einfach wirken und dann so, es wirkt so, als machen wir mal einen Tag zum Thema Kundenorientierung. Und dann wird sich die Haltung schon verändern. Aber es ist eben ja genau eben nicht der Fall. Dann habe ich vielleicht so einen Seminareffekt. Aber es ist genau das, was du beschrieben hast gerade. Es ist dieses Dranbleiben, es ist dieses Verknüpfen mit dem, was ich tue. Am Arbeit, also dieser Workplace-Kontext, der da mit da drin steckt. Und es hat noch was anderes. Ich glaube, und das hat man noch nicht angesprochen, was wahnsinnig stark trägt bei diesen Lernreisen. Und das ist der Austausch auch zwischen den Teilnehmenden. Also neben dem eigentlichen Lernen von Methoden, jetzt in dem Fall rund um Kundenorientierung, sind die Menschen ja in den Kontakt gekommen und haben sich ausgetauscht, auch zu Themen, die vielleicht darüber hinausgehen. Und das ist natürlich nochmal ein riesen, riesen Mehrwert, weil das haben jetzt nicht vielleicht alle so häufig.
Es ist ja auch wie bei unseren Veranstaltungen auch manchmal sehr schön zu wissen, dass andere Häuser die gleichen Probleme haben, aber auch natürlich spannend zu erfahren, welches Haus vielleicht gewisse Prozesse angestoßen hat oder andere Methoden benutzt hat, um im Haus das Thema weiter voranzutreiben. Also auch das ist ein großer Mehrwert bei der Lernreise.
Ihr habt gerade auch schon die Kontinuität angesprochen, die bei vielen Themen ja wichtig sind. Und da will ich nur anschließen zum Schluss, weil ihr beide euch ja kontinuierlich mit dem Thema Customer Experience, Kundenmanagement, Kundenorientierung beschäftigt. Deswegen zum Schluss noch die Frage, ein bisschen zusammengefasst aus eurer Erfahrung, nicht nur aus der Lernreise, sondern auch aus den anderen Gesprächen und Veranstaltungen und Studien, die ihr dazu macht. Welche drei Dinge braucht es denn eurer Meinung nach, wenn man das wirklich ganz kurz und knapp macht, um kundenorientiert zu sein? Also was macht wirklich gute Kundenorientierung aus? Andreas, möchtest du starten?
Ja, und ich gehe da gar nicht auf meine persönliche Meinung, sondern ich ziehe das raus aus dem Fundus, was auch Studien sagen, beziehungsweise es gibt tatsächlich eine Erfolgsfaktorenforschung, wie so in vielen Themenbereichen, die gibt es auch zum Thema Kundenorientierung, die gibt es Service Excellence, Customer Experience und da gibt es verschiedene Faktoren, wo die nachgewiesen wurden, als sich verschiedene Forscherinnen und Forscher angeguckt haben, was machen denn Organisationen, die beispielsweise Auszeichnungen bekommen haben, die besonders hohe Bewertungen beispielsweise auch von Kundinnen und Kunden haben, Kundenbefragungen, was machen die so? Und da gibt es ein paar gemeinsame Nenner. Ein wichtiger Nenner ist, und das wird nicht verwundern, ist die Führungskraft als Vorbild, genau für dieses Thema. Sowohl nach innen wie nach außen, also nach außen das vorzuleben, wenn sie selber im Kundenkontakt ist, aber auch nach innen die Kundenorientierung zu zeigen, wenn es darum geht, an Schnittstellen sich auch in der Zusammenarbeit in die Bedürfnisse beispielsweise von Kolleginnen und Kollegen auch herein zu versetzen. Die Führungskraft als Vorbild, aber auch in dem Thema Kundenorientierung, Customer Experience immer wieder auch als Zielstellung in der Projektarbeit und in Unternehmensentwicklung aufzugreifen, das ist ein Thema. Zweiter Erfolgsfaktor ist, gerade für die Leute und für die Menschen, die an den Kundenkontaktpunkten sind, sehr stark die Rahmenfaktoren im Blick zu haben. Das heißt, was brauchen denn eigentlich die Menschen, die dort mit den Kundinnen und Kunden täglich arbeiten? Und das sind natürlich Dinge wie, werden die auch sofort im Kopf haben, ne? Also gute Systeme, gute Ausstattung, schnelle Rückmeldungen an den Schnittstellen und so weiter und so weiter. Also die Rahmenfaktoren. Und ein dritter Punkt ist, ich würde vier Punkte sagen. Der dritte Punkt ist, Kundenorientierung wirklich zu spezifizieren. Das, was du vorhin auch schon mahnend gesagt hast, also nicht nur strategisch wolkenartig dazu zu sprechen, sondern was bedeutet es ganz konkret? Was sollen unsere Kundinnen und Kunden bei uns ganz konkret erleben? Was ist das Soll-Erlebnis, was wir gerne für verschiedene Kundentypen auf die Straße bringen würden? Und last but not least, eben die gesamte Organisation einbinden und nicht nur die Kontaktpunkte, sondern dass eben auch die Zusammenarbeiten gut funktionieren und da schlicht und einfach auch immer wieder sichtbar machen, die kleinen Erfolge, was an kleinen Dingen auch passiert ist, um es den Menschen im Kundenkontakt einfacher zu machen.
Jetzt hat Andreas ja schon vorgelegt mit nicht nur drei, sondern vier ist völlig in Ordnung, vier Faktoren. Und als Professor, wie kann man es anders erwarten, natürlich ganz systematisch und wissenschaftlich fundiert. Tanja, ich würde behaupten, wahrscheinlich unterschreibst du alle vier Sachen, die Andreas gerade gesagt hat. Aber welche würdest du noch mal besonders dann hervorheben oder vielleicht auch ergänzen?
Komme ich erstmal da aus der Perspektive des Marktblickes und nicht der Wissenschaft. Also der erste Punkt wäre auf jeden Fall, das hast du ja ganz zum Schluss auch angesprochen, dass das Thema Mindset wirklich in allen Köpfen dieses Thema auf der Agenda zu haben, glaube ich, ein ganz, ganz wichtiger und großer Punkt, weil am Ende des Tages ist es ja auch ein wirtschaftliches Unternehmen, was natürlich zum Ziel hat, die Kundenzufriedenheit zu erhöhen, um auch einfach wirtschaftlich zu sein. Dann das Thema Prozesse, auch ganz wichtig, wirklich vom Kunden aus zu denken, vom Kunden zum Kunden und natürlich Priorität auf höchster Stufe, wenn es um das Thema Kundenmanagement geht und Kundenorientierung. Und das ist bei einer Versicherung im Regelfall der Vorstand. Da sollte das Thema auf jeden Fall priorisiert werden und natürlich mit Verantwortung belegt, aber auch natürlich mit Ressourcen.
Wunderbar. Ein tolles Schlusswort von Tanja Urban hier im Podcast Versicherung 360. Gemeinsam mit ihr und Professor Andreas Schöler haben wir über das Thema Kundenorientierung gesprochen. Vielen Dank an euch beide.
Dankeschön.
Sehr gerne.
Und vielen Dank auch an Sie, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer. Falls Ihnen diese Folge gefallen hat und Sie keine weitere verpassen wollen, dann können Sie unseren Podcast natürlich abonnieren. Sie gucken einfach nach unserem Namen auf Ihrer beliebten Podcast-Plattform, die Sie sonst so hören. Versicherung 360 heißt der Podcast. Lassen Sie uns ein Abo da und dann können wir uns bald wieder hören. Und ich sage erstmal vielen Dank fürs Zuhören und bis hoffentlich bald.